ARD. SWR Kultur. Forum.
Die große Trump-Show. Wem nützt der Unabhängigkeitstag? Am Mikrofon ist Eva Röder. Es wird knallen, das hat US-Präsident Trump versprochen und das nicht nur metaphorisch. Das größte Feuerwerk der Geschichte soll zum 250-jährigen Geburtstag der Vereinigten Staaten in Washington zu sehen sein. Damit will Trump die USA doch wohl vor allem sich selbst feiern. Nur seine Beliebtheit bröckelt, auch unter seinen treuesten MAGA-Fans. Musiker wollen nicht für ihn spielen und zu allem Überfluss strahlt der Reflecting Pool, also das Wasserbecken vor dem Lincoln Memorial, in Neongrün, weil er von Algen befallen ist. Wird der US-Präsident die Feierlichkeiten zu 250 Jahren USA trotzdem für sich nutzen können? Und was bedeutet überhaupt das Jubiläum der ältesten Demokratie der Welt im Lichte der Gegenwart? Darüber diskutieren wir heute im Forum bei SWR Kultur in der letzten Folge unserer Reihe 250 Jahre USA. Ich begrüße meine Gäste, Dr. Frauke Steffens, Korrespondentin der FAZ in New York, die Politikwissenschaftlerin und Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung, Catherine Klüver-Eschbrock ist dabei und aus dem ARD-Studio Washington, Reporterin Anne Schneider. Frau Schneider, zunächst mal die entscheidende Frage zu Beginn. Welche Farbe hat der Reflecting Pool heute?
Ja, der Reflecting Pool ist immer noch grün und er ist aber auch so ein bisschen das Symbol dafür, wie Donald Trump gerade versucht, diese Stadt auf seine Linie zu trimmen. Also dieser Reflecting Pool ist ja nicht einfach nur ein Pool, sondern das ist der Pool, wo Martin Luther King seine Rede I Have a Dream gehalten hat. Also der hat ganz, ganz viel Geschichte und Trump wollte diesen Pool jetzt halt unbedingt dunkelblau haben und hat ihn mit einer Beschichtung versehen lassen für sehr viel Geld. Da sind einige Millionen Dollar für geflossen. Das Problem war, dass diese dunkelblaue Beschichtung das Algenproblem, was es vorher schon gab, noch verstärkt hat, weil das Wasser dadurch noch wärmer wurde. Die Enten tun ihr Übriges, der Pool liegt in der prallen Sonne. Naja, und er ist jetzt grün und jetzt heißt es, es sei Sabotage gewesen. Jetzt ist sogar, also gestern ein ehemaliger Olympionik im Kanufahren, ein 67-jähriger Mann, angeklagt worden dafür, dass er angeblich etwas an der Beschichtung von diesem Pool gemacht hat, aber der war nun vorher schon grün, der hat sich wahrscheinlich nur ein Teil, sagt er zumindest, von dieser Materie, die sich dann auch abgelöst hat, da rausgenommen. Also es ist wirklich schon so eine Posse. Wenn es jetzt gerade im Hintergrund donnert, sind das übrigens die Flugzeuge, die schon für die Flugshow über mir üben.
Ja, genau. Eine Flugshow gibt es natürlich auch noch. Nicht nur das Feuerwerk.
Also ja, wir wollen jetzt das auch können nicht die zu auch richtig sein. Gut.
Ja. Frau Steffens, Donald Trump und sein Feuerwerk und die Flugshow und die State Fair, die es da gibt in Washington, die bekommt große Konkurrenz an diesem Wochenende, aber vielleicht eher von unerwarteter Seite. Denn Taylor Swift, der größte Popstar der Welt, heiratet im Madison Square Garden in New York City. Footballstar Travis Kelce, da könnte man denken, amerikanischer geht's ja eigentlich gar nicht mehr. Wer wird mehr Aufmerksamkeit kriegen?
Nee, das stimmt. Heute kriegt sicherlich Taylor Swift die ganze Aufmerksamkeit. Also die Leute sind schon ziemlich enthusiastisch und aufgeregt darüber. Ich glaube, es gibt auch Menschenaufläufe dort, wo man sie vermutet. Es gab gestern Aufregung wegen eines italienischen Restaurants, wo sie hingegangen ist. Aber ab morgen mit der morgendlichen Trollship Parade im Hafen mit den ganzen Segelbooten wird sich die Aufmerksamkeit mit Sicherheit verlagern. Und dann gibt's abends das große Feuerwerk. Zwischendurch wird noch der Bürgermeister eine Rede halten, wo er so ein bisschen seine wahrscheinlich Gegenversion zu Donald Trump auffächern wird. Also morgen wird die Aufmerksamkeit sich dann verlagern.
Da sind Sie ja in New York wahrscheinlich quasi so ein bisschen wie auf einem anderen Stern jetzt im Vergleich zu Washington, ne?
Das kann gut sein, ja.
Ja, Frau Klüver-Eschbrock, wir starten hier so ein bisschen ja locker, suffisant, sprechen über Präsidenten und Popstars im Kampf um Aufmerksamkeit. Ist das denn eine relevante Kategorie bei diesem Jubiläum?
Oh, es ist in jedem Fall eine relevante Kategorie, weil das, was wir gerade gehört haben, im Englischen nimmt man so schön das Wort usurping. Also das ist eine Übernahme dessen, was also eine 250-Jahr-Feier, die schütteln sie ja mal nicht so eben aus dem Ärmel. Das heißt, es hat seit Obama ein Planungskomitee gegeben, was es auch in der ersten Trump-Amtszeit weitergegeben hat, paritätisch besetzt, überparteilich besetzt, mit Kulturschaffenden, mit führenden Figuren, auch aus der amerikanischen Gesellschaft. Gesellschaft, aber eben auch welche, die tief im Land verankert sind, die diese Feier vermeintlich geplant haben. 150 Millionen Dollar wollte der Kongress für diese Feier ausgeben. Und dann kam die zweite Trump-Amtszeit und diese Regierung. Und aus America 250, die Planungen für die Tiefe des Landes, da findet tatsächlich auch jetzt noch einiges statt, wurden die Gelder tatsächlich gar nicht ausgegeben. Das heißt, die Direktoren des Smithsonian und andere mussten für nur 25 Millionen im ganzen Land Dinge ausrichten, die weiterhin in ihrem Programm standen, die sie eben lange, lange geplant haben, aber die wenig damit zu tun haben mit diesem bombastischen Feuerwerk, mit der Flightshow, mit einer Neuerzählung, die dann Freedom 250, also die Organisation von Donald Trump, aufgesetzt hat, mit der sie natürlich schon auch seit einem Jahr, jetzt seit neuem Amtsantritt, versuchen, die Geschichte Amerikas neu zu erzählen. Im besten Fall ohne Sklavenhalter, Vergangenheit der Verfassungsväter, im besten Fall auch mit Rücknahme großer Gedenktafeln in Philadelphia zum Beispiel, der Geburtsstadt Amerikas, oder auch in Boston, wo der Freedom Trail die Freiheitsgeschichte Amerikas erzählt. Auch all das soll umgedacht werden. Die Amerikaner sollen vermeintlich wieder stolz sein auf ihr eigenes Land, ohne die dunklen Episoden in der eigenen Geschichte. Dass das aber so nicht aufgeht, davon zeugen neueste Umfragen über die letzten paar Tage, in denen gefragt worden ist, ob Amerikaner sich noch patriotisch fühlen. Das tun sie, aber über ein Drittel der Amerikaner, der Befragten aus allen Parteien, sagen, sie haben große Sorge über die Zukunft des Landes.
Frau Steffens, Sie haben auch einen Artikel geschrieben für die APUZ, die Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da ziehen Sie einen Vergleich zu dem 200. Geburtstag. Da müssen wir uns mal kurz zurückversetzen. Nixon war 2 Jahre zuvor zurückgetreten, der Vietnamkrieg gerade verloren, wirtschaftlich alles angespannt, die Leute jetzt auch nicht gerade in super Stimmung. Und dann hatte kurz zuvor noch Nixon eigentlich was gesagt, wo man, wenn man es nicht weiß, denken würde, es kommt vielleicht von Trump, nämlich unseren Kindern ist beigebracht worden, sich ihrer Eltern zu schämen, sich für Amerikas Geschichte im Innern zu schämen und seine Rolle in der Welt auch noch zu schämen. Wo ist denn der Unterschied jetzt zu heute? Wo setzt Trump oder die Regierung noch einen drauf?
Also vielleicht erstmal zu den Gemeinsamkeiten. Ich glaube, man kann daran in erster Linie sehen, dass es natürlich ein langfristig angelegtes Projekt ist. Ja. Diese revisionistische Geschichtserzählung, die ist nicht erst mit MAGA gekommen, sogar nicht mit der Tea Party Bewegung, sondern schon lange davor. Und natürlich ist dieses, unseren Kindern ist beigebracht worden, sich ihres Landes zu schämen. Das ist die rechte Geschichtserzählung par excellence, also kritische Geschichtsschreibung, die eben immer auch die Unvollständigkeit des amerikanischen Versprechens in den Vordergrund stellt, wird dadurch denunziert als, dass es im Grunde dazu da ist, dass Leute sich schuldig fühlen sollen und nicht informiert. Und ich denke, der Unterschied ist, in erster Linie ist es natürlich der, dass Nixon dann nicht das Jubiläum ausgerichtet hat, weil er zurücktreten musste. Und die Ford-Regierung hat dann sehr stark darauf gesetzt, das zu dezentralisieren. Also es fand im Grunde in sehr unpolitischer Art und Weise über das ganze Land verteilt statt. Es ist immer die Rede von diesem rot-weiß-blauen Kitsch, also McDonald's hat irgendwie alles in rot-weiß-blau gemacht. Und in der Rückschau erscheint das oft als so eine sehr kitschige Veranstaltung. Ja. Aber auch damals war es natürlich so, dass es in einer total konfliktreichen Zeit mit Watergate und dem Kampf gegen Rassismus, Vietnamkrieg und so weiter stattfand. Also die Gemeinsamkeit ist im Grunde, es findet in einer sehr konfliktreichen Zeit statt. Und der Unterschied ist, die Dezentralisierung damals, die wurde eben bewusst eingesetzt, um nicht so ein pompöses so eine pompöse Staatserzählung zu machen, weil man irgendwie auch das in dem Bewusstsein lebte, dass das jetzt gerade nicht passt mit der Anti-Vietnam-Kriegsbewegung und Watergate.
Okay, also dieses Bewusstsein scheint es gerade nicht zu geben. Frau Schneider, nee. Kann man denn so schlicht sagen, wir hatten eben schon das Thema, es gibt quasi diese zwei Kommissionen, einmal die früher eingesetzte, die unter America 250 läuft und einmal Freedom 250 von der Trump-Regierung eingesetzte Kommission, unter der auch alles Mögliche läuft, unter anderem auch dieser UFC-Fight zum 80. Geburtstag von Trump, weil die Feierlichkeiten laufen ja quasi schon das ganze Jahr. Kann man ganz schlicht sagen, wenn Sie jetzt durchs Land reisen, America 250 macht kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte und Freedom 250 macht nur Verklärung und blendet alles aus, oder ist das auch ein bisschen schlicht?
Also es ist natürlich immer alles ein bisschen schlicht, aber die Linie stimmt schon. Also zu den unterschiedlichen Feierlichkeiten vor 50 Jahren und jetzt kann man auch noch sagen, Donald Trump kann einfach nur Attacke. Ja. Der kann nicht, wir machen zusammen. Also ich meine, das ist selbst bei der Beerdigung von Charlie Kirk klar geworden, wo vor ihm Erica Kirk gesprochen hat, die Witwe, die gesagt hat, ich verzeihe diesem Mann, der ihren Mann umgebracht hat, und Donald Trump danach gesagt hat, nein, ich kann meine Gegner nur hassen. Also Trump hat einfach nichts Verbindendes. Und das sieht man jetzt leider auch ziemlich stark hier. Wir haben natürlich auch die Museen hier. Wir haben ganz viele tolle Museen hier in Washington, die ein ganz, ganz tolles Programm machen, wo auch gar nicht reingeredet wurde. Da hieß es ja im Vorfeld immer, die müssen alles absegnen lassen. Also wir haben uns natürlich erkundigt, wie war es denn? Und dann hieß es, also natürlich haben wir alles hochgereicht. Das müssen wir immer, wenn wir irgendwelche zusätzlichen Gelder bekommen. Aber wir haben das genauso wieder zurückbekommen. Also das war jetzt nicht das Problem. Aber alles, was unter Freedom 250 läuft, ist wirklich so dieses Nationalstolz. Wir sind die größten America First. Und dann ist, also ich meine, es ist alles toll. Ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben eine Rodeo-Show gesehen. Das sind natürlich alles ganz tolle Sachen, die es sich wirklich lohnt anzugucken, und diese Flugshows auch. Also das können die wirklich. Aber es ist wirklich diese eine Erzählung, und bei diesen ganzen, ja, das sind im Prinzip Bierzelte, die verkleidet sind mit Pressspanplatten, die jetzt da auf der National Mall stehen, und auf diese Pressspanplatten sind römische Säulen gemalt, warum auch immer. Und da stellen sich ja nicht alle, aber viele Bundesstaaten aus. Aber da findet halt auch diese schwarze Geschichte überhaupt nicht statt. Also gar nicht. Und das merkt man auch, wenn man hier durchs Land reist. Es gibt halt zwei Erzählungen von Amerika. Einmal die, die Donald Trump hat, und einmal die der anderen Seite.
Ja, das sind jetzt natürlich das, was so tief geht. Aber wenn man jetzt mal einfach auf die Feierlichkeiten guckt, Frau Klüver-Eschbrock, man könnte ja auch sagen, so hat es Trump ja auch formuliert, lass doch mal die schlechte Laune bleiben, lass uns das mal ein bisschen ignorieren, die Geschichte der Sklaverei, Rassismus, Unterdrückung und der Indigenen und so weiter. Jetzt ist Party angesagt, so ungefähr. Möglicherweise trifft er da ja auch bei manchen irgendwie einen Nerv, vielleicht die gar nicht mal unbedingt große MAGA-Fans sind, aber einfach sagen, jetzt wollen wir doch mal einmal, jetzt haben wir 250 Jahre USA, der 4. Juli ist ein toller Feiertag, es gibt eine schöne Flugshow, lass mich doch mal damit in Ruhe.
Ach, ich glaube, das ist tatsächlich gemischt. Also es gibt natürlich auch den Teil der Amerikaner, die sich auch allein über diese Regierungszeit, und das sehen wir im Übrigen auch immer wieder bei Umfragen, die sich abwenden, komplett von politischen Nachrichten, anekdotisch erfährt man das natürlich auch von jedem großen Thanksgiving-Fest in der Familie, wo Menschen mit unterschiedlichen Absichten und Ansichten aufeinanderprellen, dass man dann einfach nicht über Politik redet. Ich habe gerade nicht eine halbe Stunde, bevor wir hier zusammensitzen, mit einem Freund aus San Francisco geredet, der hat gesagt, naja, ne, da fokussieren sich alle auf den Auftrieb von KI und ziehen sich sonst politisch ins Biedermeier zurück. Natürlich gibt es das, weil das natürlich auch Teil der Strategie ist, der Extensio, der Bannon-Strategie, das ganze Land ständig zu überrollen. Jetzt ist es aber kein Flood the Zone mit SHIT, sondern tatsächlich mit neuen Realitäten, mit sehr starken Realitäten, mit deregulatorischen Realitäten, mit Dingen, die im Hintergrund passieren, die die gemeinen Amerikaner fast gar nicht mehr mitbekommen. Das ist übrigens Teil des Systems, dass Dinge gemacht werden, die der Amerikaner gar nicht mehr mitbekommt. Zum Teil, weil er so ermüdet ist von dieser ständigen Flut von Nachrichten. Das ist ja auch eine Erziehungsmethode gewesen von MAGA gegenüber dem ganzen Land. Aber natürlich wird es überall das geben, was es natürlich tief im Land schon immer gegeben hat, was ich meinen ganzen Kindheitssommer in den USA mitgemacht habe, nämlich die Blockpartys, die Hotdogs, das Cornbread und natürlich Mac and Cheese, das da darf nie fehlen. Das wird es überall geben. Es lesen viele Familien, und da wird es nämlich jetzt interessant werden in diesem Jahr, tatsächlich auch nochmal die Unabhängigkeitserklärung laut vor. Da muss man das Gefühl haben, man muss, blind und taub sein, um nicht mitzubekommen, dass das letzte zwei Drittel der Unabhängigkeitserklärung ja eine Anklageschrift gegen König Georg III. Ist. Und da sind die Vergleichbarkeiten gegen das neoroyale Verhalten im Weißen Haus fast offensichtlich, also so offensichtlicher kann man es fast nicht machen, mit willkürlichen Steuern, das sind die Zölle, mit willkürlichem Militär auf Amerikas Straßen, das ist ICE. Also mit vielen Punkten, die sich eins zu eins übertragen lassen, die natürlich jetzt zu einem anderen Rückschluss führen könnten. Aber dass Amerika immer das Land war, und das gehört auch im Übrigen zum eigenen Mythos, das an sich arbeitet. Wir hatten das eben von Martin Luther King, der sagte, the moral arc is long, but it bends towards justice, also ne, die Tatsache, dass Amerika, und das war die Intention der Verfassungsväter auch, life, liberty and the pursuit of happiness, die Verfolgung der Glückseligkeit, die entstand nach Thomas Jefferson am ständigen Arbeiten an seiner Demokratie, einer Weiterentwicklung der Demokratie. Und dazu gehören aber auch eben die entsprechenden Erfolge. Denken wir an die Bürgerrechtsbewegung, die jetzt wieder stark unter Druck stehen, gerade was das Wahlsystem angeht. Aber das sind Erfolge des Arbeitens am eigenen System. Ja. Und wenn ne, die afroamerikanische Sängerin unter der Ägide, Chaka Khan unter der Ägide des Smithsonian auftritt, nicht in Washington, sondern tief im Land, dann gehört das auch dazu. Das gehört auch zur amerikanischen Erzählung. Wenn Burning Man verbunden wird mit America 250, das macht das Smithsonian auch, und andere ne, große Volksfeste, die es im Land gibt, auch im Übrigen die State Fairs, die gerade alle parallel überall ablaufen in den eigentlichen Bundesstaaten, wo das genuin ist und nicht aus Pappe in Washington hingebaut. Das gehört auch zu diesem Feierwochenende. Das heißt, jede Familie wird ganz unterschiedliche Dinge damit verbinden. Sie werden zum Teil ihren Traditionen sehr verhaftet sein, aber ihnen wird auch auffallen müssen, wie viel sich in Amerika, im heutigen Amerika, wieder verschoben haben wird.
Mhm. Frau Steffens, wir haben schon diese drei Prinzipien in der Unabhängigkeitserklärung genannt, nämlich Leben, Freiheit und ja, das Streben nach Glück, also dieses Pursuit of Happiness. Wie interpretieren das denn MAGA-Anhänger? Oder interpretieren die da vielleicht auch gar nicht so viel, sondern sind einfach so Pauschalpatrioten?
Doch, also die MAGA-Anhänger sind natürlich der Ansicht, dass sie die Vertreter der Demokratie sind, weil Demokratie und Freiheit und das Streben nach Glück, das heißt für die zum Beispiel auch eine sehr lang schon existierende rechte Erzählung, dass sich der Staat rauszuhalten hat bei dem, was die Bundesstaaten machen überwiegend. Aber was ich nochmal interessant finde, ist auch zu sagen, dass natürlich Identifikation mit dem Nationalen, das funktioniert hier anders, als wir das vielleicht in Deutschland glauben. Es ist nie so gewesen, dass man jetzt das Gefühl hatte, MAGA hat Erfolg damit, den Patriotismus wegzunehmen, sondern wenn sie hier eine New Yorker Polizistin sind, die über ihren Hijab die Polizistenkappe rüberstülpen kann, dann identifiziert die sich als jemand, der New Yorkerin ist, aus Brooklyn kommt, Amerikanerin ist und Muslimin. Mhm. Also das Identifikationsangebot ist wesentlich erfolgreicher und wesentlich breiter. Und ich glaube, damit wird auch dieser Patriotismus zu etwas, was so breit anschlussfähig ist, wo zum Beispiel auch afroamerikanische Historiker natürlich sagen, das ist unser Experiment und unser Versprechen. Und es geht darum, dieses Versprechen, was nicht eingelöst wurde bis in die 1960er und darüber hinaus, immer weiter als Auftrag zu begreifen und nicht irgendwie sich zurückzuziehen aus diesem Patriotismus. Das ist deren Patriotismus. Und ich glaube, da liegt auch eine Chance, irgendwie diese sogenannte Spaltung, die ja immer von so zwei Seiten ausgeht, irgendwie auch nochmal anders zu sehen.
Ja, Frau Schneider, also die No Kings Bewegung, die hat ja auch oder die nutzt ja auch diese ganzen Symbole ganz gezielt. Ja. Also es ist ja wirklich nicht wie in Deutschland, wo man, wenn man politisch einem bestimmten Lager angehört, dann eher kein Deutschland-Trikot mehr anzieht vielleicht oder kein Deutschland-Fähnchen, haben wir jetzt gerade wieder gelernt. Aber hier ist das halt ganz anders. Die No Kings Bewegung, die nutzt die Unabhängigkeitserklärung und die nutzt auch diese ganzen Symbole, weil sie eben sagen, das ist unser Land und wir haben uns mal von dem König befreit und wir wollen jetzt keinen wiederhaben. So. Hm.
Ja, das ist das, was Frau Klüver-Eschbrock auch eben angesprochen hatte. Ich hatte es noch gar nicht weiter erläutert. Im zweiten Drittel oder im letzten Drittel eben dieser Unabhängigkeitserklärung, wo es darum geht, ne, wenn eine Regierung zu viel Leid auslöst und irgendwie zur Diktatur zu werden droht, dann ist Revolution angesagt. Dann muss sich das Volk wehren sozusagen. Ne? Frau Schneider, wie ist es denn, wenn Sie durchs Land reisen? Gibt es da die Möglichkeit, jetzt noch über diese Feierlichkeiten, über diesen Patriotismus, den wir eben so vielfältig geschildert haben, doch wieder auch eine Spaltung zu überwinden und zusammenzukommen? Oder ist der Kitt nicht mehr so da?
Also ich empfinde das so, dass das Land schon wirklich sehr gespalten ist. Wir haben, also obwohl mir viele Leute gesagt haben, die Donald Trump gewählt haben, wir finden das auch nicht gut, dass er irgendwie nachts um ich weiß nicht was da auf seinem eigenen Netzwerk irgendwelchen Blödsinn postet. Also so wurde mir das wirklich gesagt. Aber die Demokraten, ich weiß nicht, die sind halt für Abtreibung bis quasi bis zur Geburt und für x andere Sachen, mit denen zum Beispiel die Leute im Bible Belt einfach, also das ist halt was, womit die Leute im Bible Belt einfach überhaupt nicht umgehen können. Jetzt gibt es natürlich auch ganz viele Demokraten, die das gar nicht so extrem wollen. Also wir müssen das jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Aber ich habe schon immer das Gefühl, dass es da so eine Brücke nicht gibt, wo man so sagt, ach komm und lass uns doch mal wieder zusammenraufen. Ich finde das eigentlich sehr schade, dass man halt immer überall diese zwei Lager hat. Also ich sitze jetzt hier in Washington, wo 96% oder 97% der Menschen, der Wähler Kamala Harris gewählt haben. Hier höre ich halt nur das andere. Also das gibt wirklich diese beiden Paralleluniversen und das geht ja hin bis zum Fernsehen. Auf der einen Seite habe ich immer CNN auf dem Fernseher und auf der anderen Seite Fox News und ich habe immer das Gefühl, die reden über völlig unterschiedliche Sachen. Also bei CNN wird alles, was gerade auf der National Mall gezeigt wird, natürlich sehr negativ bewertet und Fox News ist da mit einem kompletten Studio und die senden seit Tagen von dort. Also ich weiß im Moment wirklich nicht, wie das wieder zusammengehen soll. Und das wird natürlich auch immer stärker verschärft, dadurch, dass ein Präsident wie Donald Trump halt wirklich so dieses Freund- und Feindschema hat. Also er ist halt nicht jemand, der versucht, Brücken zu bauen.
Wie sehen es die anderen beiden? Gibt es irgendeine Erzählung, wo wieder die beiden Seiten ein bisschen näher zusammenkommen könnten über diesen Tag hinaus und seien es nur die Mac and Cheese und das Barbecue?
Ich würde das Wort wieder, glaube ich, rausnehmen, weil ja. die sogenannte Spaltung, also das ist ja so ein Narrativ, was so von zwei gleichwertig spaltenden Seiten ausgeht. Und auch wenn wir Probleme beobachten, jetzt insbesondere seit dem 7. Oktober bei der Linken, ist es, glaube ich, schon so, dass so dieses Spaltungsprojekt, das wirklich drauf setzt, sogenannte alternative Fakten zu verbreiten, Verschwörungstheorien zu verbreiten, dass das tatsächlich von rechts befördert wird, sehr stark. Also das sind jetzt keine zwei sich auf eine gemeinsame Realitätswahrnehmung berufenden Seiten, die irgendwie im Widerstreit liegen. Allerdings so dieses Wider, gerade wenn man nicht, also wir haben ja als Journalisten immer ein bisschen die Neigung, Amerika sehr stark aus der Perspektive von DC und von New York zu betrachten. Aber gerade wenn man in den Süden der USA schaut, da war das noch nie anders. Da gab es immer dieses Lost Cause Narrative, wo also die weißen Republikaner bis heute eigentlich der Meinung sind, es war eine schlechte Idee, dass aus der Sklaverei befreite mit der Reconstruction diese ganzen gleichen Rechte bekamen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das hat man dann ja auch wieder zurückgedreht. Also es gibt immer diese sogenannte Spaltung in der amerikanischen Geschichte. Das ist in dem Sinne nichts Neues und es ist auch vor Donald Trump nie aufgelöst worden. Es ist auch durch Barack Obama nie aufgelöst worden. Viele sagen ja, seine Präsidentschaft ist im Grunde ein Resultat dieser rassistischen Gegenreaktion darauf. Also wieder, da kommt es wirklich drauf an, welche Gruppe man anguckt.
Ich glaube, die Fußnote, die man hier sehen muss, ist, dass, und ich beschreibe das in meinem Buch Der amerikanische Weckruf relativ akribisch, dieser lange Nährboden, auf der jetzt diese neue oder fast neue, also die MAGA-Strategie, die über zwei Amtszeiten geht, tatsächlich aufbaut. Das ist ein Nährboden, der ist fast 40 Jahre lang, wenn man so will, mit den Einschnitten, also gerade auch die Veränderung in der Mediengesetzgebung, das Medienfairness-Gesetz, was Reagan abgeschafft hat, dann später die Plattform-Deregulierung, die auf Bill Clintons Konto geht, also die grundsätzliche Entscheidung, zum Beispiel Plattform, damals ging es noch ums Internet, da ging es nicht um soziale Medien, aber zu trennen von den Autoren, die auf vermeintlichen Plattformen schreiben. Und jetzt eben die Zuspitzung, und ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied, dass die Strategen der MAGA-Bewegung sehr wohl gesehen haben, mit welchem Amerika sie es zu tun haben. Anders als im Übrigen die Demokratische Partei oder Strategen auf der anderen Seite und gesagt haben, naja, wir machen uns dieses, vor allen Dingen auch dieses Unverständnis, dieses Nichtwissen um Fakten, dieses Postfaktische, das machen wir uns nicht nur zunutze, sondern wir beschleunigen das auch. Das ist die ganz klare Strategie von Steve Bannon, die wir eben schon besprochen haben. Wir setzen es sehr stark auf das Angstgetriebene. Wir hatten eben gehört von Frau Schneider, Fox News arbeitet, als Tucker Carlson da früher noch war, immer nur mit Fragen, wo man nach einer halben Stunde Zusehen wirklich sich selber fragte, ist denn die Erde nun wirklich rund oder ist sie tatsächlich eine Scheibe? Ja. Wenn immer gefragt worden ist, ja, wissen Sie das mit Sicherheit? Haben Sie es selber gesehen? sehen? Können Sie es nachweisen? Also wo nur gefragt worden ist, bis zur tiefsten Verunsicherung, wo zur Strategie gehörte, immer das Angstzentrum und das Wutzentrum im Gehirn zu bedienen, sehr viel mit Tiefenpsychologie in der Strategie gearbeitet wurden. Das hat die Demokraten total unbefleckt gelassen. Das haben die gar nicht mitbekommen. Und jetzt tatsächlich nach einem mit so langem Vorlauf vermeintlich versuchen zu wollen, geteilte faktische Aufnahme wiederherzustellen. Das ist ein Mammutprojekt. Das ist aber auch eins, dem sich im Übrigen Akteure stellen. Und da gucke ich besonders auf die amerikanischen Gouverneure. Unsere Staatstheoretikerin und Philosophin und Historikerin Hannah Arendt hat das immer in diesem System die duale Souveränität genannt. Das ist richtig. Die Gouverneure haben sehr viel Macht. Und weil wir gerade das Ableben von Charlie Kirk kurz angesprochen haben, der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, hat mit dem Gouverneur von Philadelphia eine Initiative gegründet, die heißt Disagree Better. Die beschreibe ich auch in meinem Buch mit ziemlich viel Detail. Aber darum geht, da geht es darum, wie führt man eigentlich Menschengruppen mit anderen Kernansichten wieder zusammen, bringt sie ins Gespräch, nimmt das Tempo und vor allen Dingen das Feuer auch aus dem politischen Diskurs. Auch das hat er gleich, Spencer Cox in diesem Fall, Donald Trump damals angeboten. Und ihm ist sofort aus dem Weißen Haus über den Mund gefahren worden, er solle solche Dinge überhaupt nicht, und da gebe ich eben Frau Schneider stark recht, er solle diese Dinge gar nicht ins Gespräch einbringen. Also es hilft einer Magerbewegung nicht, wenn es wieder zu einem Modikum des Verständnisses kommt. Im Gegenteil, da muss das, ne, da die Panik und Angst und Wut. Es gibt ein schönes Buch, eben weil die ländliche Region in den USA wählerisch so stark zählt. Das heißt Weiße ländliche Wut, White Rural Rage. Und es erklärt eben, wie diese Strategien alle sich darauf zuspitzen, genau das hochzuhalten. Tatsächlich dann, um noch eine Legitimierung im Wahlsystem hinzubekommen, um dann den Staat von innen umzubauen. Und das ist der Status, in dem wir uns jetzt befinden, dass es anders ist als in den Jahrzehnten zuvor. Natürlich wird immer mit parteipolitischen Meinungen gespielt. Aber da hat jetzt was anderes, etwas Dunkleres aufgesetzt, dass eben diese Schwachstellen im System, in der gesellschaftlichen, soziologischen und demografischen Entwicklung tatsächlich strategisch dafür nutzt, um die Grundzüge Amerikas, nämlich die Gewaltenteilung, Checks and Balances, Kontrolle, die Grundzüge, die sich die Verfassungsväter unbedingt als modernes Land erhalten wollten, das war ihr Verständnis von Modernität, das alles soll jetzt, und das sagte der Chef der Heritage Foundation ja damals, als das große Papier herauskam, Project 2025, die zweite amerikanische Revolution soll stattfinden. Und das ist tatsächlich eine Rückabwicklung auf die Exekutive. Also hier sind noch viel dunklere Fadenspinnereien am Start, die sich all diese Dinge zunutze machen.
Wir beschäftigen uns mit dem 250. Unabhängigkeitstag, den die USA morgen feiern. Die große Trump-Show, wem nützt der Unabhängigkeitstag, haben wir die Sendung genannt. Und da können wir ja gleich anknüpfen, Frau Schneider, wenn jetzt die rechte Seite, die Trump-Seite oder die noch ideologischere Seite genau auch dieses Jubiläum, diese Erzählungen für sich nutzt und neu interpretiert oder neu erzählt oder sogar von einer zweiten Revolution spricht, dann müsste das doch die andere Seite auch irgendwie können. Gibt es da schon Ansätze? Gibt es da irgendetwas, wo man das Gefühl hat, jetzt haben wir schon eigentlich ein Land voller Patrioten, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wie können wir das für uns nutzen als Demokraten?
Naja, es gibt natürlich die No-Kings-Bewegung, die im Prinzip seit Amtsantritt von Trump unterwegs ist, und die möchten jetzt den ganzen Protest mit dem Feiertag verbinden. Die machen Nachbarschaftsfeste, die machen Grillpartys, Picknicks, Musikveranstaltungen, Mahnwachen, Bürgerversammlungen. Mhm. Aber das ist natürlich, also das ist im Kleinen wahrscheinlich amüsanter als das, was hier morgen auf der Mall stattfindet, zu großen Teilen. Aber das hat natürlich jetzt nicht diese Reichweite. Nun wird auch irgendwann mal dieser Fourth of July vorbei sein. Und ich denke, dann kümmert man sich wieder um diese Sachen und geht vielleicht ins Museum und guckt sich an, was da ausgestellt wird. Es gibt Projekte für Schulklassen, also da wird schon wirklich eine ganze Menge gemacht, aber eben nicht so riesengroß.
Frau Steffens, schafft es die Nicht-Trump-Seite irgendwie Leute zu mobilisieren über diesen Tag?
Also nicht über den isolierten Tag möglicherweise, aber wie gesagt, also ich glaube, dass das Verständnis der Historie als Experiment, als Versprechen, als unvollendete Demokratie, also viele sagen zum Beispiel, dass die zweite Revolution, das ist ja auch ein Begriff, den Marger übernommen hat, sei eben diese Reconstruction-Periode gewesen nach dem Bürgerkrieg, als sie 22 Schwarze im Kongress hatten. Und das wird dann wieder kassiert, als die Unionstruppen abgezogen werden aus den Südstaaten. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt schon lange diese kritische Geschichtsschreibung, die eben diese Traditionslinien auch als Alternative oder als vollständigere Geschichte anbietet. Und dieser Patriotismus ist auch schon länger das alternative Identifikationsangebot. Und sie haben zum Beispiel in Boston Organisationen, die an all diese historischen Gebäude, wo die Revolution stattgefunden hat, mit Lichtreflektoren Botschaften projiziert, wo sie eben sagt, ja, Pursuit of Happiness und alle Menschen sind gleich und so weiter, unvollendetes Versprechen. Also das wird auch durchaus inszeniert. Und ja, auch das meiner Meinung nach ist nicht neu. Es gab auch bei dem 200-jährigen Jubiläum die Lesung dieses Textes von Frederick Douglass, was ist der 4. Juli für einen versklavten Menschen? Also es gab immer diese Gegenerzählungen. Und was vielleicht ein hoffnungsstiftendes Element ist, ist, dass natürlich Museen in den USA dadurch, dass sie eben privat finanziert sind in der Fläche und nicht alles das Smithsonian alleine macht, dass es sich auch nicht kontrollieren lässt. Es lässt sich keine zentrale Geschichtserzählung vorschreiben.
Was aber nicht heißt, dass es nicht versucht wird. Also ja. Tatsächlich, wir haben, jetzt kommt Charlie Kirk immer wieder ins Gespräch, aber seine Jugendorganisation zusammen mit Heritage, zusammen mit anderen vermeintlichen Bildungsorganisationen, die eben dieses neue Bild Amerikas durchsetzen wollen, das christlich-weiß-konservative, die einstehen für die Zerrüttung der amerikanischen Schule, die haben ein Curriculum gebaut, was über das Bildungsministerium, was eigentlich nicht über curriculäre Fragen verfügt, tatsächlich genau das vertreiben möchte. Also die neue Erzählung, besonders in Schulen und in Jugendorganisationen dessen, was Amerika aus ihrer Perspektive sein sollte.
Aber ja. Das hängt ja dann von den Bundesstaaten ab, je nachdem, wie die ausgerichtet sind, ob sie das dann auch entsprechend aufnehmen und umsetzen, oder?
Der Druck ist hoch, das überall zu tun.
Entschuldigung, also trinken Sie ruhig mal was. Wie ist es denn, wenn wir uns jetzt mal anschauen, man könnte ja auch mal Fragen, ne, dieser Größenwahn Trumps oder diese großen Ideen dieser Ideologen, Aushöhlung der Demokratie und so weiter, ist es nicht, tja, ketzerisch gesagt, eine konsequente Weiterführung dieser ewigen Erzählung über ideologische Grenzen hinweg, eigentlich das beste Land, die beste Demokratie zu sein mit den besten leistungsfähigen Menschen? Oder ist es einfach nur der Neid von außen?
Also ich glaube, das folgt nicht daraus. Es könnte ja auch sein, wir sind das beste Land mit der ausgereiftesten Demokratie. Also dieser amerikanische Exzeptionalismus, der ist, also das mag einem befremdlich vorkommen, aber der kann natürlich auch, also sich auf großartige Errungenschaften beziehen, die jetzt nicht antidemokratisch sind. Ich glaube, das ist nicht automatisch das Gegenprogramm dazu, sondern sie haben von Anfang an auch in den Founding Fathers, die eben zum Teil selbst versklavte Menschen hatten, diesen Gegensatz. Und das ist eine umkämpfte Angelegenheit und das ist auch noch nie anders gewesen.
Jetzt will Trump die Geschichte ein bisschen umschreiben. Wir hatten es eben schon von den Museen, auf die er Einfluss nimmt, die Curricula in den Schulen und er hat noch große Bauprojekte. Lustigerweise, was ich gar nicht wusste, dieser Ballsaal, der im Weißen Haus gebaut worden werden soll, ist auch noch nicht fertig. Den hat er schon Obama angeboten oder eben der große Triumphbogen. Was spielen die denn für eine Rolle, Frau Schneider? Ist das nur einfach so ein persönliches Ding für ihn, eine Ego-Veranstaltung oder hat das auch noch eine Strategie dahinter?
Also das kommt natürlich auch wieder drauf an, wen man fragt. Jetzt also seine Anhänger finden das natürlich super tolle Projekte. Er will sich, also er hat ja auch das Kennedy Center in Trump Kennedy Center umbenannt. Dann gab es eine gerichtliche Anordnung, das muss da wieder weg, dann passierte erstmal nichts, dann gab es die gerichtliche Anordnung, das muss bis zu diesem und diesem Datum wieder weg, dann wurde da erstmal eine Plane davor gehängt und irgendwelche Bauarbeiter fingen da an, das abzuschrauben oder wie auch immer das befestigt war, dann wurde diese Plane nicht entfernt, dann hat ein Richter gesagt, jetzt muss aber die Plane wieder weg, also Trump versucht sich hier schon wirklich ein Denkmal zu setzen und bei diesem Ballroom ist, da hieß es ja am Anfang, ja, das sind nur private Investoren, aber komischerweise ist jetzt doch der Staat und der Steuerzahler doch mit einer relativ großen Summe dabei, weil das Ganze natürlich irgendwie abgesichert werden muss und so weiter und so fort. Trump liebt den Pomp. Also das ist wirklich eine der Sachen, die dahinter steckt. Und die andere, er möchte sich selber hier so viele Denkmäler wie möglich setzen.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass bei der Ark, also bei dem geplanten Triumphbogen vor dem Arlington National Friedhof, also dem Nationalfriedhof, wo vor allen Dingen eben die Veteranen der amerikanischen Kriege liegen, dass das tatsächlich nicht alle MAGA-Anhänger so schön finden. Denn das wirklich, das muss man sich nochmal malen, vorstellen, man blickt über den Potomac, über den Fluss und dann wird sofort eben klar, was in Arlington, was die Botschaft des Friedhofs Arlington ist. Mhm. Und da hat es tatsächlich Widerstand gegeben. Umgekehrt hat er sich natürlich mit allen Planungskomitees, die sonst für das Weiße Haus, die historischen Planungskomitees überworfen, beziehungsweise hat versucht, sie aufzulösen, ist sie persönlich angegangen. Das Kennedy Center ist, glaube ich, für viele besonders tragisch, weil erst hat er über den ehemaligen US-Botschafter in Deutschland, Rick Grenell, quasi das Programm umtexten lassen, was dazu geführt hat, dass viele Künstler aus dem Kennedy Center geflohen sind. Er hat das Board auflösen lassen, was eben früher eben auch überparteilich besetzt worden ist, also die Entscheidungsgremien, hat ein ganz neues Programm eingeführt. Das führte dann dazu, dass viele Gelder abgeflossen sind. Keiner ging mehr ins Kennedy Center, weil wir eben auch von Frau Schneider gehört haben, wie viele Menschen in Washington Kamala Harris gewählt haben. Also es waren auch politische Protestakte. Also erst wurde quasi der Kennedy Center auf Bankrott gesteuert und dann geschah eben dieser Zweikampf um den Namen. Das ist aber sinnbildlich für all die juristischen Entscheidungen gegen Donald Trump. Es gab ja viele, die er verloren hat, nicht nur am obersten Gerichtshof. Aber dann verschleppt wird immer wieder die Umsetzung, also dass die Herstellung des Rechts, die ein Gericht dann entschieden hat, die wird verschleppt. Und dadurch entsteht immer weiter beim amerikanischen Bürger die Tatsache, auch dieses Neoroyale, dass Donald Trump in der Tat den Ton angibt, egal was andere Institutionen ihm vorschreiben. Und dieser Eindruck soll auch entstehen und der soll auch verstetigt werden. Und die physische Veränderung Washingtons, aber auch des People's Houses, nochmal das Weiße Haus, auch da eben, wo der Cagefight stattfand, da finden normalerweise die Ostereiersuchen, also ganz friedvolle und friedliche Veranstaltungen statt und nicht blutige, wo dann quasi auch noch das Geschlecht von Michelle Obama in den Dreck gezogen wird. Also ganz merkwürdige Dinge. Und die Tatsache, dass meine Steuergelder jetzt diesen Ballsaal finanzieren sollen, das finde ich persönlich tatsächlich abstoßend. Vor allen Dingen, weil dafür das historische East Wing abgerissen worden ist. Das ist eben auch als Amerikanerin ein Teil von meiner Geschichte und meinem Haus.
Ja, das finden nicht nur Sie abstoßend, sondern viele andere Dinge, die Trump so in der letzten Zeit veranstaltet, auch seine genuinen Anhänger, die MAGA-Fans oder auch überhaupt Trump-Anhänger, der Iran-Krieg, die Epstein-Affäre und so weiter. Frau Steffens, gibt es noch eine Möglichkeit für ihn jetzt über diese, nehmen wir mal nicht nur den Tag morgen, aber die Feierlichkeiten, nochmal die neue Erzählung des Patriotismus, 250 Jahre USA, dann nochmal für sich was zu gewinnen, um dann im November auch die Midterms mitzunehmen? Oder ist das schon so, ja, politisch kann man da gar nichts mehr rausholen, weil die Leute einfach jetzt auch langsam kapieren, wie es läuft?
Also man hat ja bei dem Cagefight viele begeisterte MAGA-Anhänger im Fernsehen gesehen, die auch zu Protokoll gegeben haben, dass sie es ganz toll fanden. Das täuscht immer ein bisschen die darüber hinweg, immer, ne? Dass es tatsächlich, ja genau, dass es tatsächlich jetzt mit dem Iran-Krieg viel Widerstand innerhalb der MAGA-Bewegung, oder vielleicht sollte man es nicht Widerstand nennen, aber viel Unmut in der MAGA-Bewegung gab. Mhm. Ob das sich nun jetzt noch bis zu den Midterms hält, das ist, glaube ich, Spekulation. Was man schon sagen kann, ist, dass es eben diese Versuche gibt, die Kongresswahlbezirke zu beeinflussen, neu zuzuschneiden. Mhm. Und deswegen ist es wie immer, was die Amerikaner am Ende mehrheitlich meinen, schlägt sich nicht unbedingt nachher in den Wahlergebnissen nieder.
Frau Schneider, was meinen Sie?
Wobei man sagen muss, also Donald Trump hat, und da gibt es diverse Statistiken, die das belegen, hat die Wechselwähler verloren. Und das ist natürlich, also ohne die Wechselwähler ist keine Wahl zu gewinnen. Von daher steht er jetzt wirklich deutlich schlechter da, als er bei seiner Präsidentschaftswahl dagestanden hat. Und nochmal zum Iran-Krieg. Also es gibt halt viele Leute in der MAGA-Bewegung, die sagen, wieso geben wir dafür unser Geld aus? Wieso mischen wir uns da unten ein, wir haben hier genügend Probleme. Also der Iran-Krieg hat ihm schon sehr geschadet. Nun scheint ja dieses Thema so halbwegs erledigt zu sein. Was dabei immer so ein bisschen ignoriert wird, ist, dass es im Moment nur noch darum geht, die Straße von Hormuz zu öffnen. Die war aber vorher auch schon auf. Also vielleicht fällt das nochmal irgendjemand auf und das fällt Trump dann doch noch ein bisschen weiter auf die Füße. Aber im Moment ist es halt so, dass die Leute hier doch sehr unter den stark gestiegenen Lebenshaltungskosten leiden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sich das durchaus an der Wahlurne dann auch im November nochmal zeigt.
Es ist eben nicht mehr viel Zeit. Und er hat unter den Kernanhängern der MAGA-Bewegung tatsächlich sehr leidensfähige Menschen. Es gab vor 3 Wochen im nationalen Public Radio, also in der, im Äquivalent des Deutschlandfunks, ein Interview, als wir noch mitten in der Hochphase der kriegerischen Auseinandersetzungen waren. Ein Interview mit einem MAGA-Anhänger, der sagte, naja, also ich glaube schon, dass er das rumreißen wird, aber ich fahre jetzt eben keinen Pickup-Truck und ich faste jetzt. Und das ist sinnbildlich dafür, dass Donald Trump immer über den Kulturkampf seinen Wählern innerhalb des Wahlkampfs gesagt hat, ihr müsst Schmerzen leiden. Es wird Schmerzen geben, um auf der anderen Seite mit einem neuen System, also dem Great Again Amerika, arbeiten zu können. Und die Kernanhänger legen immer noch diesen Prozess, also diese Schmerzen. Und das ist genau richtig, was Frauke Steffens jetzt sagte. Der Fed kam vor zweieinhalb Wochen mit neuen Zahlen raus, dass 20% der Amerikaner, die unter $50,000 verdienen, Mahlzeiten auslassen. Das ist die Definition von Hunger. Dass sich der Warenkorb, wie die Ökonomen es bezeichnen, seit den letzten 5 Jahren um 50% verteuert hat. Und jetzt natürlich das ganze Thema Düngemittel, tanken. Wir sind mitten in der Urlaubszeit, in der Hochzeit. Viele Menschen werden jetzt entscheiden, ob sie ihre Verwandten zum 4. Juli besuchen können oder nicht. Also der Regierung ist schon klar, dass sie dort einiges quasi hat in die falsche Richtung laufen lassen. Und jetzt kommt aber der Punkt, worauf sich eben, und daran erkennt man, wie stark eine Autokratisierung eben schon stattgefunden hat, wie sehr sich Donald Trump darauf verlässt, dass der Vizestaatschef Stephen Miller und andere mit in unterschiedlichen Taktiken, das Poststempelgesetz ist verändert worden, wir haben über den Wahlkreiszuschnitt geredet, über verschiedene Möglichkeiten des Eingriffs, tatsächlich diese Wahl noch in seine Richtung drehen lässt. Er gibt sich relativ siegessicher, wenn er in die Kamera sagt, bevor er nach Peking fliegt, ihm ging es gar nicht um die Geschicke und um die wirtschaftlichen Nöte von Amerikanern. Ihm ging es um Irans Nuklearwaffen. Das spielt zurzeit jedenfalls erst, das wird erst in den Detailverhandlungen ausgearbeitet, wenn wir überhaupt im Detail so weit kommen. Also hier passen bestimmte Puzzleteile nicht mehr zusammen, aber dennoch gibt sich Trump auf der Basis des vielen Geldes, was er in den Vorwahlkampf gespült hat und bei den Vorwahlkämpfen in Texas, aber auch bei Regional- und Staatswahlkämpfen wie in Indiana, hat er es immer noch geschafft, seine Männer, sind es ja meistens, durchzubringen. Und da gibt er sich eben doch noch siegessicher, obwohl tatsächlich in Summe der politische Gegenwind, wenn alles normal bliebe, wenn das Wahlsystem standhielte, tatsächlich in keiner Weise in Richtung der Republikaner und besonders eben der MAGA-Republikaner zeigen würde.
Wobei, also zudem, Trump hat seine Männer durchgebracht, also da stimme ich sehr zu. Nur sind das natürlich dann auch welche, die eher politisch am Rechtsaußenrand sind. Und man hat ja innerhalb der Republikanischen Partei schon noch so diese aufrecht konservativen, so à la George Bush, und die Bushs können ja mit Trump so gar nichts anfangen. Und diese Wähler haben dann unter Umständen doch keine Heimat mehr und entscheiden dann vielleicht doch jemand anders zu wählen.
Und Frau Steffens, sie wählen gar nicht. Ja. Und das ist vielleicht noch das größere Problem für die Funktion der amerikanischen Demokratie.
Frau Steffens, kann vielleicht Trump jetzt über auch diese Feierlichkeiten oder über dieses Ablenkungsmanöver, wir sind doch das tollste Land, lasst uns 250 Jahre USA begehen, auch noch ein paar genau dieser Wähler doch noch mal mitziehen? Oder hält das vielleicht auch gar nicht so lange vor?
Also, wie gesagt, ich glaube, dass die Amerikaner dieses Jubiläum nicht so stark mit Trump verbinden, sondern dass es ein Ausdruck von ihrem Patriotismus, unabhängig von politischer Richtung ist. Ich glaube, dass er sie letztlich nur umstimmen kann durch politisches Handeln. Die Bedeutung dieser Kulturkämpfe ist aber gerade für diese Konservativen relativ hoch. Also wenn man jetzt von sogenannten aufrecht Konservativen spricht, dann sind das Leute, die zum Beispiel sowas wie diesen extremen Rassismus von Stephen Miller, ohne ihn vielleicht immer explizit zu teilen, in Kauf nehmen, weil Trump ihnen die Steuererleichterungen gibt, weil Trump ihnen bestimmte andere Versprechen macht. Also die werden mitgezogen über Sachen, die vielleicht nicht explizit vom Miller-Flügel kommen, aber die sie in Kauf nehmen. Und das hat eben bisher für ihn funktioniert.
Ja, wir müssen leider Schluss machen. Am Ende dann wohl doch We the People. Ne? Die große Trump-Show, wem nützt der Unabhängigkeitstag, hieß das Forum heute. Ich danke meinen Gästen. Frauke Steffens sitzt für die FAZ in New York, Catherine Klüver-Eschbrook, Politikwissenschaftlerin. Und ich danke meiner Kollegin Anne Schneider aus dem ARD-Studio Washington. Das war die letzte Folge unserer Reihe 250 Jahre USA. Die finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Eva Röder. Tschüss.